Live Fast, Speak Last podcast.
41. Folge, Live Fast, Speak Last. Zusammen mit dem Patrick, der heute das grosse Vergnügen gehabt hat, an einem, sagt man das so, ein Seminar. Ich finde das ein bisschen.
Es tut immer so weiterbildungsmäßig. Ach,
mit der Steffi Cohen.
Yes.
Ja. Haufen mitgenommen.
Sehr, sehr viel mitgenommen, ja. Also vieles, was ich schon gewusst habe, was du auch gewusst hast, ist alles. Aber man fühlt sich auch gleich nochmal bestätigt, wenn das so eine renommierte Person wie Steffi Cohen in der Kraftsportszene ist, einem auch nochmal so wiedergibt, wie wir es auch selber weitergeben. Und noch ein paar Sachen darauf hingewiesen, wo wir alle ein bisschen vernachlässigen in der Schweiz. Nein, nicht alle, ich kenne nicht alle. Aber die ich kenne, alle vernachlässigen.
Mir zumindest. Sag kurz, warum ist sie überhaupt in der Schweiz gewesen?
Sie ist in der Schweiz gewesen, primär, weil sie ja ins Profiboxen gewechselt hat. Sie hat am 26. Dezember im Bern International Box Meeting einen Boxkampf. Ist darum schon einen Monat früher in die Schweiz gekommen. Hat sich dann dazu bereit erklärt, noch ein Seminar machen im Monster Gym. Und jetzt ist aber der Boxkampf Tatsache abgesagt worden, weil ihre Gegnerin verletzt ist. Und jetzt macht sie heute Morgen Seminar nur für je 8 Leute. Finde ich auch cool. Im Monster Gym und am Montag fliegt sie wieder zurück auf Miami.
Das hat sie absichtlich auf 8 Personen beschränkt.
Ja. Es war einfach viel Zeit persönlicher. Ja. Es ist richtig cool gewesen. Sie hat sich für jede Zeit genommen. Wir haben alle müssen einmal Conventional Deadliften, Sumo Deadliften, müssen ein bisschen pushen müssen. Und sie hat sich wirklich für jede einzelne Zeit genommen, die Form angeschaut, Verbesserungen gesagt und auch generell sehr viel über Programming und Zeug und Sachen erzählt.
Und ihr habt das relativ umfangreiches Aufwärmen müssen machen.
Ja, natürlich. Ja. Ja, nein, wir haben am Anfang halt wirklich müssen, bevor wir die Stange dürfen, haben wir müssen Air Squats machen, Jumps, Lunges, Airplanes. Und sie ist extrem verschrocken, wie unsportlich wir alle gewesen sind. Und ich weiss, dass das nicht nur wir sind, wir sogar noch besser zu Hause sind als gewisse andere. Und ja. Sie hat auch gesagt, wir müssen uns alle ein bisschen an die Nase nehmen für das, weil auch Powerlifting ist ein Sport und wenn du es maximal aus dem Sport rausholen willst, dann gehört jeglicher Aspekt vom Sport dazu. Nicht nur unter die Langhantel runtergehen, ein paar Squats machen und gut ist, wieder heimgehen, sondern Conditioning Workout dazu. Aufwärmen gehört dazu, Abwärmen gehört dazu, Mobility gehört dazu. Und wenn man wirklich, wirklich das Maximum will rausholen, ist das unverzichtbar. Und es ist schon fast peinlich, halt, wenn man dann halt sagt, man geht nur ins Training zum Squat Bench und Deadlift und wieder heim.
Ja, ich habe da auch Verbesserungspotenzial. Ich muss mir da ein bisschen an der Nase nehmen. Wie lange ist der Aufwärmblock gegangen?
Das sind vielleicht 5 Minuten gewesen. Nicht länger.
Das ist nicht mehr.
Nein, aber man war halt recht aus der Puste, gell? Das ist von einer Übung in die nächste gegangen, ohne Pause. 20 Reps von dem, 20 Reps von dem, dann das und dann Single-Leg-Zeug, gell? Weil sie sagt halt auch, die Stabilität auf einem Bein, die muss halt einfach auch vorhanden sein, auch für das, was wir machen. Und ein bisschen koordinativ sollte man halt schon sein.
Das habe ich auch, immer wenn ich mit Leuten rede, die ich sage jetzt nicht so spezifisch Powerlifting sind, sondern vielleicht so eine grundsätzliche Strength-Ausbildung haben oder Athletik, dann sagen immer alle, ja, ich weiß, ihr macht auf beide Beine den Squat, aber der Mensch, das ist nicht so gemacht, dass er auf beide Beine etwas macht, sondern man muss unbedingt, um die ganzen Gelenke gesund zu halten, um die ganzen Stabilisationsmuskeln, was überall hat, einbeinige Sachen machen.
Ja, und auch sonst, ich meine, du siehst ja auch in allen Sportarten die Leute vor einem Wettkampf, im Training, vor dem Training, sie gehen draußen zusammen ein bisschen shooten, sich ein bisschen bewegen, ein bisschen aufwärmen. Wir machen das alle irgendwie nicht. Auch wenn du an einem Wettkampf bei uns zuschaust, du siehst selten mal jemanden, sich draussen ein bisschen bewegen, ein bisschen hin und her säckeln, ein bisschen shooten oder etwas, siehst du nie. Das habe ich auch an der Showdown-Series gedacht. Hat es mich so aufgeregt, wenn man keinen Fußball dabei hatte, um einfach ein bisschen bewegen, zum wach werden, bevor du überhaupt dann als normaler Warm-up gehst. Da müssen wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen. Wir sind auch, oder wir wollen Athleten sein, aber gleich nicht, weißt du? Das ist.
Ja.
Da hat es uns schon ein bisschen, also wirklich aufgezeigt, dass da noch viel, viel Verbesserungspotenzial bei allen ist.
Was nimmst jetzt du mit für deinen Trainingsalltag?
Also ich werde, also was ich mich bestätigt gefühlt habe, ist mein Conditioning-Work, das ich nach jedem Training mache. Das werde ich auch weiterhin machen, nicht an trainingsfreien Tagen, sondern auch nach dem Training. Sie sagt auch, jeder sollte so fähig sein, der nur ein bisschen sportlich ist. Zumindest 15 bis 30 Minuten irgendetwas Conditioning machen nach dem Training, ohne dass ihn das negativ beeinflusst, wenn dann eher positiv. Und fürs Warm-up, ich werde definitiv genau das Warm-up, wie sie uns gezeigt hat, vor jedem Training durchziehen. Und nicht einfach nur so ein bisschen mit dem Gummiband, wie es alle machen, ein bisschen die Schulter aufwärmen, sondern wirklich warm werden durch Bluten und das ein bisschen ernster nehmen.
Du hast gesagt, es ist ungefähr 5 Minuten gedauert. Wenn es 5 Minuten geht, dann sollte man auch Platz haben, das einmal einzubauen.
Auch wenn es 10 Minuten geht.
Also ich habe dich vorher explizit ausgefragt, weil ich bin in diesem Spital ziemlich krank. Ich wiederhole das mal, was du gesagt hast, oder? 20 Air Squats, gefolgt von 20 Lunges. Single Leg, hast du gerade gesagt, oder? Auf jede Seite.
Nein, erst noch ein Single Leg Romanian Deadlift.
Ah, da Single Leg Romanian Deadlifts. Nachher 20 Jumps, das sind so Froschsprünge, sagen wir, glaube ich, an Ort, oder?
Ja, genau. Strecksprünge, oder was müssen wir sagen? Keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ja.
Nochmal 20 Air Squats. Und dann noch so die 4 Airplanes. Das ist dann Mobility, zum Mobilisieren. Genau. Auf jede Seite. Und das haben wir ununterbrochen am Stück gemacht. Das
alles am Stück, ja. Genau.
Und da hast du eben, du hast gesagt, hast du eine Pumpe bekommen, unter den Rücken und so. He?
Nein, in den Oberschenkel. Die sind richtig aufblasen gewesen.
Hast du das Gefühl gehabt, das hätte dich jetzt beeinträchtigt in deiner Maximalleistung nachher?
Nein, wir haben dann eher benefited.
Okay. Nachher haben wir jeder, aber es ist nur um Deadlift gegangen, oder?
Nur um Deadlift, ja.
Haben alle müssen Conventional zeigen und alle müssen Sumo zeigen.
Genau. Und was? Wir bei beiden Übungen müssen auf Minimum ein 5 Rep Max gehen. Minimum.
Okay. Okay.
Also dass man auch sieht, wie sie ja auch gesagt hat, sie richtig gesagt, mit 50% liften wir alle schön und das geht es da nicht. Mit 50% haben wir alle schöne Technik. Sie will, dass wir uns alle ein bisschen pushen und dass sie dann schauen kann, was gut oder schlecht ist.
Was hat sie dort bei dir bei Convention, fangen wir mit Convention an, was nimmst du dort mit, auf was hat sie geachtet, was hat sie grundsätzlich so gesagt für Conventional?
Also Conventional hat sie mir gesagt, die Form sei super, sei sehr eingespielt, was ich mache. Das Einzige, was sie mir gesagt hat, soll ich schauen, ist, dass ich nach vorne schaue und nicht gegenüber, weil ich schaue halt immer gegenüber im Boden rein. Soll unbedingt vorne schauen und es ist echt besser gegangen.
Geradeaus mit den Augen, gerade ja, genau. Oder einen Punkt am Boden
nein, fixieren oder gerade führen? Geradeaus.
Interessant, ja.
Ja.
Okay.
Darum bei mir hat sie da nicht viel zu bemängeln gehabt. Conventional.
Kann ist die sagen. Einfacher.
Ja, ja, ist so, ja. Das hat sie eben auch gesagt, gell? Sumo-Modell ist viel anspruchsvoller.
Wenn wir gerade bei Conventional sind, das ist heute in unserer internen Chatgruppe so ein bisschen durchgegangen. Wenn man will, seinen Rücken sowohl unten, also vor allem im Lendenbereich, aber auch oben, aber es geht eigentlich hauptsächlich um oben, wenn man nicht zufrieden ist, wenn man will, den gerader haben das Ziel wäre eine stabilere Startposition. Was würdest du dazu raten? Ich habe gesagt, ja, dass wenn du den Rücken dort unten eingerundet hast, dann musst du tendenziell, wenn du einen Grader hast, wird deine Wirbelsäule länger. der Weg, der da länger wird, musst du wieder ein bisschen kompensieren. Das heisst, du musst den Arsch wahrscheinlich tiefer absenken und vielleicht gleichzeitig noch probieren, die Knie führen zu schieben. Das hat so ein bisschen getönt, wie wenn das keine Option wäre. Weil das nicht geht wegen Schwerpunktsverlagerungen. Was würdest du raten, wenn man den Rücken unten dran will, gerader haben in der Startposition?
Die erste Frage ist, warum willst du den Rücken gerader haben? Weil das ist das, was Steffi Cohn heute nämlich auch behandelt hat. Gerader Rücken, super. Nicht notwendig.
Okay.
Im Gegenteil, auch Leute, wo man das Gefühl hat, das können wir mit allen möglichen Tests und MRIs und hier und her, haben sie das aufzeigen, scheint's. Auch wenn du von außen das Gefühl hast, du hast einen geraden Rücken, haben sie aufgezeigt, dass zum Teil die Wirbelsäule bis zu 30% Flexion drin hat, obwohl sie nach außen komplett gerade aussieht. Das Optische ist nicht entscheidend und das Verletzungsrisiko ist einiges höher, wenn du einem sagst, jetzt musst du plötzlich deinen Rücken gerade haben und du lässt ihn mit geradem Rücken liften, dann ist er verletzungsanfällig. Wenn er immer mit einem leicht eingerundeten Rücken deadliftet, hat er Kraft dementsprechend spezifisches aufgebaut. Alles rundum auch. Wenn du ihm dann sagst, wenn er schon fortgeschritten ist, jetzt zwingen wir dich in eine gerade Position, dann wird er verletzungsanfällig. Weil das ist eine Position, die sich der Körper nicht gewöhnt ist.
Jetzt, okay, sehr gut. Ziel, ursprünglich wäre das Ziel gewesen, eine stabilere Startposition zu haben, stabilere Startposition zu sein. Da fällt mir jetzt noch spontan ein, vielleicht ein bisschen breiter stehen.
Mhm. Brust mega raus.
Ja, Brustwirbelsäule ein bisschen mehr aufrichten.
Mit oder ohne Gurt probieren.
Ja.
Ob das einen Unterschied macht. Gewissen ist der Gurt einfach schlicht im Weg.
Ja, mich stört er auch irgendwie. Ich weiß nicht, aber das ist etwas, was mir in letzter Zeit, seit einem halben Jahr oder so, habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe den Gurt immer in der falschen Position. Ja. Das habe ich früher nicht gehabt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ein bisschen mehr Umfang um den Bauch habe.
Nein, aber es ist echt interessant, eben genau auch das Thema, oder? Dass ein runder Rücken nicht per se schlecht ist, vor allem nicht, wenn sich der Körper daran gewöhnt hat. Der Körper kann sich Resistenz in allen möglichen Positionen aufbauen und wir sind nicht aus Porzellan oder weiss nicht was und fliegen gerade auseinander.
Mir ist die Diskussion, die gibt es ja so ein bisschen seit 1-2 Jahren, ist ja so ein bisschen en vogue, dass man sagt, ja, man muss da nicht mehr einen 5-Grad Rücken haben, sondern da ist man ein bisschen davon weggekommen. Mir ist das früher schon aufgefallen, wenn ich Strongman geschaut habe, wie die Stone liftet. Mhm. Rücken ist komplett rund, wenn die so eine Kugel auflupfen. Und die sind jetzt ja nicht gerade nur 50 Kilo schwerer. Ja. Die sind ja mittlerweile auch über 200.
Eben, und wegen, die Leute haben immer Angst vor Verletzungen gehabt, darum war das runde Rücken so verpönt gewesen. Aber sie hat eben genau aufgezeigt, dass du eben dann verletzungsanfällig bist. Wenn dir jemand etwas anderes aufzwingt nachher.
Ja. Hat sie jemand von euch in der Rückenposition dort eben korrigiert und gesagt, gerader oder weniger gerade,
nicht.
Mehr Lordose, weniger?
Nein, nichts. Sie hat Suchtechnik, sie hat deine Startposition angeschaut, wie hoch oder tief deine Hüfte solltest haben, ob deine Beine besser einsetzen, deine Knie weiterführen, deine Knie weiter hindern. Alles so und Sachen, so Brust raus, führen schauen, alles so Zeug, oder?
Aufgrund von was hat sie gesagt gehabt, Beine mehr einsetzen, Knie mehr führen, das ist auch so ein Punkt, wo ich in mir nie sicher bin und immer so ein bisschen hin und her
experimentiere. Ja, eben zum Beispiel Leute, wo der Arsch gerade zuerst kommt, oder?
Das ist zu hoch dann, oder?
Ja, nein, zu tief unten dann, wenn er noch zuerst kommt.
Sorry, zu tief,
klar. Zu tief unten, ja. Aber das ist auch, weil der Bein halt nicht effektiv kann einsetzen kann.
Also das könnte ein Indiz dazu sein, dass du vielleicht mit den Knien ein bisschen weiter führen müsstest, dass du mehr Quads kannst einsetzen.
Genau.
Interessant, ja.
Okay. Und sie hat halt so allgemein ein bisschen Fehler aufgezeigt, die man macht, gell? Wenn man Beine zu früh streckt, wenn man Beine zu spät streckt. Was man kann machen gegen den Lockout und was sehr interessant war, ist bei ihr, die beste Assistance-Übung für Deadlift, die sie findet, ist entweder Post-Deadlift, dort, wo wo du den Sticking Point hast, meistens ist das bei der Conventional Deadlift der Pause at Knee und nicht dort, was wir damals machen, ab dem Boden, sondern beim Knie. Dort ist es am schwierigsten. Und, was wir zweimal besprochen haben, isometrische Deadlifts sind etwas vom Geilsten, was es gibt. Weil manchmal müssen wir halt einfach lernen, mehr Speed entwickeln, um durch einen Sticking Point durchzukommen.
Wie hat sie das empfohlen, die isometrische Deadlift, wie man das Training gestaltet?
Weil das, auf das ist sie nicht spezifisch eingegangen, okay. Hat auch niemand gefragt dort, aber sie hat halt einfach gesagt, isometrische Deadlift ist etwas vom Besten, was man machen kann.
Da würdest du auch wahrscheinlich, ich habe mich nie damit befasst, ich finde es aber auch spannend und würde das, wenn es irgendwie geht, aufnehmen. Aber ich denke, das machst du nicht gleich, wie wenn du eine Wiederholung machst, du drückst dann einfach ein paar Sekunden, 1-2 Sekunden gegen den Widerstand.
Nein, wird schon länger, wird schon 10 bis 20 Sekunden wahrscheinlich, Vollgas.
Und das, und dann wie viel machst du von denen? Entspricht das einer Wiederholung, oder?
Ich würde das einmal machen und dann zum Beispiel, was Josh Bryant noch sagt, 3 Speed Reps, gerade Full Deadlift nebendran mit wenig Gewicht hinterher machen, dass du das gar nicht umsetzen kannst.
Dann müsste ich so
das Nervensystem primed sein. Dann wiederholst du das insgesamt vielleicht 3 Mal, oder?
Ja, ja. Aber das sollte so das Nervensystem primed sein, wenn du voll gegen ein Dings, gegen einen Widerstand drückst. Ah, oh, interessant, ja. Und das hat sie auch gesagt, das ist eine gute Sache.
Ja, das ist etwas vom Besten.
Hat sie gesagt, auch dort beim Sticky Point den Punkt anlegen, wo du gegen einen Widerstand drückst.
Ja, genau. Und was sie noch allgemein gesagt hat, was halt das Rezept ist für einen grossen Deadlift, das ist, wenn man die besten Deadlifter mal anschaut, zum Beispiel einen Dan Green, wenn man sich den anschaut, was hat der? Der grösste Rücken, den du je gesehen hast. Gute Deadlifter haben einen riesen Rücken. Und der riesen Rücken hat ihm halt auch geholfen. Der Dan Green war schon überall verletzt gewesen, aber hat noch nie in seinem Leben eine Rückenverletzung gehabt. Muskulatur schützt halt auch dementsprechend, gell?
Ja, der hat mal WDFPF mitgemacht noch, Dan Green.
Oh, stimmt, hast du mal aufgezeigt, das haben wir da sogar behandelt. Ja,
ja, und dann verlange ich mit Haar wachsen, so wie der Dan Green.
Ja, genau. So schön. Nein, aber eben, ein Big Back ist halt schon geil für einen Deadlift, gell?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn ein bisschen Duschback finde, aber Sumo-Lift habe ich immer ihn angeschaut, wenn ich auch wissen wollte, wie Sumo funktioniert.
Ja, das ist immer das Vorbild, glaube ich, für alle, für Sumo-Deadlift. Ich meine, wie der macht ja in allen Variationen, das hat sie auch gesagt, sie ist, glaube ich, mal, hat sie einen Peking-Block von ihm gekriegt, für den Wettkampf. Hat sie gesagt, das ist das most insane Programming, was sie je gekriegt habe, von jemandem. Da hat sie 5 verschiedene Deadlift-Variationen von Blocks, von Defizits, Stiff-Flag, Romanian, Rows, alles Mögliche müssen machen. Und das hat ihren Deadlift recht aufgebracht.
Hat sie etwas zu Hyper-Extensions gesagt?
Nein, Hyper-Extensions hat sie nicht erwähnt. Was sie aber gesagt hat, was gut hat gesagt, zum Beispiel Reverse-Hypers.
Das verkehrt auf der,
ja, genau,
auf der GHD-Leash und...
Ja, genau.
Also Bauchübung das quasi machst, oder was?
Nein, nicht das Bauchübung, nein. Reverse Hypers sind die mit dem Pendulum, die wir auch im Gym haben.
Ah, ja, genau. Ja, ja. Ja, das wird auch sehr gehypt. Also in der Gewichtheber-Crossfit-Szene ist die Übung sehr...
Ja.
Ja. Anti hat sie erwähnt, okay.
Ja, und was alle einfach zu wenig haben, oder die meisten, sind Adduktoren.
Wie trainierst du die ausser mit dieser Good Girl, Bad Girl Übung?
Ja, die hat sie schon gebracht. Die
hat sie die Übungen gesagt?
Ja, genau. Und mit Bänder und hin und her. Ja.
Ja.
Und dann hat jemand eine gute Frage gestellt. Eben, sie hat gesagt, halt, Glutes für den Deadlift sehr, sehr wichtig. Rücken, Hamstrings. Und dann hat eine gefragt, was sie von Hip Thrusts halte.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und dann hat sie ihn ganz verdutzt angeschaut. Hat kurz ein Schmunzeln und gesagt, die grösste unnötige Drecksäbung, was es da draußen gibt, sind, glaube ich, etwa Hip Thrusts.
Oh, das ist balsam für mich.
Weil sie kennen genug Leute, die irgendwie im Gym 300 Kilo Hip Thrusts machen und dann 160 Kilo Deadliften. Die Übung sind für die Füchse, sind nicht sportspezifisch, nichts. Da möchtest du lieber Good Morning, sind sehr, sehr gute Übung, sind viel spezifischer. Romanian Deadlift, Stiff Leg Deadlift, Single Leg Work, Hyper Extensions. sind viel, viel spezifischer als so Google-Übungen. Das hat nichts mit Sport zu tun.
Das ist eine Instagram-Übung.
Ja, das hat sie auch so gesagt, ja, genau.
Ja, das, ich habe noch nie in meinem Leben Hip Thrust gemacht. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich habe das von, also ich habe nie den Sinn gesehen bei denen.
Ja, ich habe nicht einfach gedacht, das ist eine gute Glutübung. Hätte ich jetzt noch gedacht, hat sie zwar auch gesagt, vielleicht für rein Hypertrophie, Bodybuilding-mäßig, könnte es sein, dass die etwas bringt, aber für eine Kraftentwicklung oder irgendetwas zu stärken, sagt die gerne nicht.
Ich glaube, von ATX gibt es sogar
Hip-Thrust-Maschine.
Ja. Wir haben übrigens so zwischen deinen als Zwischenbemerkung, wir haben übrigens noch Belt Squat jetzt bestellt.
Sehr geil.
Irgendwo drucken wir die noch
rein. Genau, da hat sie gesagt, das sei noch gut für Tip-Extensors und allgemein für den Deadlift. Auf dem Belt Squat laufen, so Walks, so Power Walks machen.
Oder so ein Laufen simulierst.
Ja, genau. Mehrere Minuten durch.
Ja.
Mit Gewicht dran.
Spannend.
Wie alt ist sie? Ja, es ist wirklich so spannend. Sie hat das Ganze halt wirklich relativ sportlich aufgezeigt, oder?
Ja.
Nicht so fancy, wie wir das alle sehen. Gell? Wirklich aus sportlicher Sicht, was man alles verbessern kann. Und ja.
Ich glaube, wir haben alle Tendenzen, ein bisschen zu den Powerlifting-Hipster und verlieren uns schnell einmal, weil wir nicht links und rechts schauen. Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir conventional gemacht, hat sie euch da korrigiert. Blick, aber du schaust jetzt gerade gegen Führer, nicht gegen Fuß, sondern gerade gegen Führer.
Ja. Ich habe immer gegen oben geschaut jetzt. Immer.
Ja, ich schaue auch gegen oben. Also etwas, wo ich vielleicht auch an dieser Stelle. Ich bin zwar kein Steffi Cohen und auch nicht Sportmediziner, aber die sagen, da wegen Wirbelsäulen überstrecken, wir dürfen nicht hinterschauen. Hat irgendjemand schon mal jemanden gesehen, der eine Verletzung gehabt, weil er in den Kopf hintergelegt hat? Das, ist auch das hat auch irgendjemand mal im Internet gesagt, man darf da die Wirbelsäulen nicht überstrecken.
Ja,
und dann plappert es alle nach. Das ist auch so ein hoher Käse da. Also dann haben wir Conventional zuerst gemacht und nachher
Sumo.
Was hat sie beim Sumo also allgemein gesagt, auf was dass man da muss achten? Zum Beispiel etwas, wo ich mich immer frage, ist es schlau? Ich frage das auch gerade im Zusammenhang, weil der Harry sich überlegt oder so ein bisschen Sumo will ausprobieren. Und das, was er bis jetzt gemacht hat, ist einfach ein, ich sage jetzt mal ein Conventional mit der Hand zwischen dabei. Ich frage mich immer, ist es da schlau, bei maximal raus zu tun? Ich denke schon, wenn man Sumo macht. Was hat sie da allgemein gesagt zum Sumo?
Du triffst da wieder mal einen guten Punkt. Also zuerst geht es mal darum, dass du Knie effektiv kannst rausschieben, rausdrücken, nicht rausschieben, rausdrücken, dass die Hüfte maximal nach zu den Stangen kann springen, oder? Dass die Wiederholung relativ schnell fertig ist und effektiver ist. Und dann hat sie meinen Sumo-Deadlift angeschaut und das Erste, was sie sagt bei mir, ist, du stehst zu breit.
Okay.
Ich so, shit. Ich habe gedacht, hey, ich bin verdammt gut, dass ich so breit kann stehen und das nicht
hätte. Dann
hat sie gesagt, geh rein mit dem Stand. Ich bin mit dem Stand rein und hat sie gesagt, viel, viel besser, weil ich die Knie auch viel besser kann rausdrücken.
Okay.
Und somit die Hüfte näher zur Stange bringen, als wenn ich breit stehe. Wo ich die Knie nicht rausdrücken kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Es ist nicht das Ziel, maximal breit stehen, sondern die Knie maximal rausdrücken
können. Ja, genau.
Okay. Fußstellung. Genau in der Verlängerung vom Knie, oder?
Mhm.
Und dass je breiter du stehst, desto einen flacheren Winkel im Vergleich zu der Stange hast mit den Füßen.
Sie sagt allgemein, eigentlich ist es besser, je weiter raus du die Füße kannst stellen, so, oder?
Genau. Das ist
ein Vorteil, aber jeder Vorteil kommt mit einem Nachteil.
Gleichgewicht.
Gleichgewicht, genau. Das müssen wir halt selber für sich herausfinden. Aber generell natürlich, je mehr du sich kannst nach außen tun, desto näher bist du mit der Hüfte wieder bei der Stange.
Was hat sie gesagt, um die Hüftmobilität überzukommen, dass man da eben näher an die Stange kommt, hat sie wahrscheinlich die Airplanes,
oder? Ja, genau, ja, genau.
Für das sind die Airplanes da.
Ja.
Und dann Setup irgendwie anstehen, sich eben so wie Dan Green probieren.
Genau, in die Stangen reinziehen, die Hüfte herbringen, Brust raus. Und dann auch das, was ich halt immer predige um Sumo. Sumo ist nicht eine Bewegung, sondern zwei, es ist Push und Pull.
Ja.
Hat sie eben was erwähnt. Zuerst kommen die Beine, dann kommt der Oberkörper.
Weißt du, bei wem, dass man das ganz gut sieht?
Beim Dan Green zum Beispiel.
Wenn wir jetzt auf die Schweiz schauen, Schweizer Athleten oder Athletin?
Bei Jesse.
Ja. Weiss es nicht, ja. Bei der Jesse sieht man das extrem gut. Ja. Das sind so zwei Bewegungen, ja.
Sie ist auch übrigens gelobt worden von Stephen Cohn für eine perfekte Sumo-Technik. Das war richtig erstaunt.
Ja. Ja.
Nichts auszusetzen kann, nicht eine Verbesserung vorschlagen. Der schönste Sumo Deadlift.
Oh, das hat er sicher gut getan, der Jesse, oder?
Ja.
Ja, ja, nein, aber das sieht man wirklich auch. Sie hat ihre werden Beine, oder wenn man so raus schaut, dann gibt es wie einen Knall und die Beine sind gestreckt und dann wird die Hüfte vorgeschoben.
Genau.
Ja. Ja. Und das kritisiere ich aber bei vielen. Ich würde jetzt da keinen Namen nennen, das spielt ja gar keine Rolle. Aber ich sage jetzt von 8 oder sagen wir 7 von 10 Sumo-Deadlifter in der Schweiz, die machen nicht Sumo-Deadlift, sondern...
Die machen Conventional, ja.
Conventional mit Griff in der Mitte, oder?
Mhm.
Sind in dem sehr effizient, natürlich. Ja. Bei jemandem, der so ein bisschen etwas, der zwar schön aussieht, aber ich denke, oh ja, das ist interessant, weil der ist ja auch gewesen, der Stefan.
Mhm.
Ich denke, hat sie ihm gesagt, er müsse breiter stehen oder hat sie ihn so lassen, wie er ist?
Ja, sie hat ihn schon so lassen, wie er ist, weil er ja stark ist in dem, oder? Sie will ihn eben nicht jemanden in eine Position bringen, wo er verletzungsanfällig ist. Aber sie hat, glaube ich, irgendetwas mal ihn noch gefragt, eben wegen Mobility. Und dann hat er gesagt, er möchte eigentlich nie Mobility, nichts. Und dann hat sie gefragt, wie lange du schon Sumo Deadlift? Er hat gesagt, 6 Jahre. Und ihre Reaktion war, fuck. So quasi, wie schaffst du es, um 6 Jahre so Sumo Deadlift und nicht einmal eine Mobility-Übung zu machen?
Und weil sie gefunden hat, er ist mobil, oder weil sie gefunden hat, er sei nicht mobil?
Ich glaube, so ein bisschen beide. Also, weißt
du? Ja. Also
wie kannst du 6 Jahre Sumo Deadlift und nicht Mobility machen, wahrscheinlich, oder?
Ja.
Aber wahrscheinlich auch positiv, weil er sein Sumo Deadlift ist eigentlich schon recht schön, obwohl er recht eng steht.
Er hat einen schönen, ja. Und er hat auch den zweiten Teil, siehst du bei ihm auch gut.
Mhm.
Aber ich finde, er hat die Hüfte zu wenig näher bei der Stange.
Ja, genau, das weiß er auch selber. Darum hat er sie auch gefragt. Er hat gesagt, er muss Mobility machen für das.
Ja.
Ja. Dann hat er halt wahrscheinlich gesagt, er möchte keine Mobility. Dann hat sie eben gefragt, seit wann. Und dann ist sie halt verdammt erschrocken.
Ja. Ja, das ist gut, er soll so weiter zum Deadlift, sonst wird er noch stärker. Ah, spannend, nein, aber ich fühle mich fast ein bisschen bestätigt, weil ich bin jetzt nicht ein Experte in Sumo, ich bin auch nicht ein Experte in Conventional, aber das widerspiegelt so den Eindruck, den ich hatte, dass genau dort so ein bisschen den Finger reinlegen muss. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe vor etwa 3 Jahren ist das gewesen, eben mit jemandem so ein bisschen das analysiert, einer, der aus dem Athletiktraining kommt. Und ich habe dort nur Sumo geliftet, das wird wahrscheinlich jetzt 4 Jahre her sein. Und ich habe ihm meinen Sumo-Deadlift gesagt und er gesagt, das ist kein Sumo-Deadlift. du hast zwar, oder ich habe die Füße ganz draußen, oder? Ich habe meine Platte einmal auf die Füße gelegt. Aber er hat gesagt, ja, du bist einen Kilometer weg mit deiner Hüfte von der Stange. Und dann haben wir das so ein bisschen angeschaut und dann haben wir super schnell gesehen, mir fehlt Mobilität, um können richtig Sumo Deadliften und Sumo
Deadliften. Ja, und natürlich auch, gell, Proportionen sind bei dir natürlich auch nicht gemacht für Sumo Deadlift.
Ja.
Darum bist du auch ein verdammt guter Conventional Deadlifter. Das kommt ja auch nicht nur von ungefähr, oder?
Ja, 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 ja. Aber ich habe da gesehen, bis zu dem Zeitpunkt an ist meine Meinung gewesen, Sumo-Deadlift ist einfach ein Deadlift, wo du breit stehst.
Mhm. Ja, das meinen viele.
Das ist aber bei weitem nicht. Oder? Mhm. Es ist ein technisch viel anspruchsvoller Lift.
Das ist so.
Ja, du hast es gesagt, du bist hin und her zwischen Conventional und Sumo. Und dir hat sie eben gesagt, für dich ist beides gut. Was wirst du weiterhin verfolgen als dein Wettkampflift?
Es ist auch schwierig zu sagen. Ich habe mit ihr darüber geredet und sie hat eben gesagt, es gibt ganz wenige Menschen, die für beides gemacht sind. Und ich bin leider einer von denen, der frei kann wählen, ob er soll Zoom oder Conventional machen soll, weil mir jetzt keine Technik oder meine Körperkomposition nicht gemacht ist für den einen oder für den anderen, sondern gab für beide einfach okay, oder? Darum soll ich das machen, was ich am ehesten fühle halt. Oder habe für beides mal eine komplette Competition Prep mit Comptor machen, hat sie gesagt. Zum schauen, was am besten passt. Das habe ich jetzt mit Sumo gemacht. Ich habe eine komplette Prep gemacht. Einen Wettkampf gemacht, Sumo. Und darum denke ich, jetzt probiere ich das Gleiche noch mit Conventional nochmal eine ganze Prep durchziehen. Und schlussendlich sind wir uns schon einig gewesen, musst du das halt vielleicht machen, wo mehr kannst trainieren. Und das tendiert schon eher auf Sumo, hat sie schon auch gesagt, oder? Weil Sumo verliert halt schon mehr Volumen und mehr Training, als kannst mehr pushen als ein Conventional Deadlift.
Spannend. Blick beim Sumo. Ich finde das am angenehmsten, wenn man gegen Uhr schaut, sogar beim Sumo.
Ja, hat sie auch gesagt, ja. Nein, auch geradeaus, ganz normal.
Geradeaus, ja. Geradeaus. Ja.
Das meiste, was ich wirklich immer bei allen hätte müssen sagen, ist immer das Chest up.
Ja. Weil allfällige Lockout-Probleme aus dem Weg zu gehen.
Mhm. Ja, und bist natürlich fein in einer schöneren Startposition noch schon, oder? Wenn du aufrecht bist, ja.
Zum Programming. Was hat sie gesagt, jemand, der conventional am Wettkampf macht, darf der Sumo im Training machen oder soll der Sumo im Training machen oder ja, nicht?
Also, Practice How You Play ist ihre Ding Nummer 1 gewesen. Sie sehen keinen Sinn dahinter, um irgendetwas zu trainieren, wo du nicht einen Wettkampf drin machst. Du kannst es aber in der Off-Season oder weiter weg vom Wettkampf als Assistance-Übung reintun, um gewisse muskuläre Defizite trainieren. Oder du merkst schon zum Teil, der Conventional Deadlift trainiert der untere Rücken eben schon gut, was nach dem Sumo ein bisschen weniger der Fall ist, wenn irgendwann mal merkst, da ist ein Defizit, bietet sich ja Conventional Deadlift für das schon an, oder zum Beispiel. Aber wirklich nur weit weg vom Wettkampf, als Assistenz-Übung in einer Meet-Prep sehe ich keinen Vorteil, um den anderen Lift, den du nicht brauchst, zu trainieren.
Hat sie grundsätzlich über Trainingsvolumen respektive Frequenz gesagt, das, was mich da vor allem interessiert. Mhm. Ich mache ja das Experiment mit extrem langen Pausen zwischen Deadlift-Einheiten. Hat sie da etwas dazu erzählt?
Sie sagt, die meisten Leute verleiden locker 2 bis 3 Mal Squat pro Woche, 1 bis 2 Mal Deadlift und 3 bis 4 Mal Bench pro Woche. Bench vor allem für Frauen sagt das wichtig, dass man sicher 4 Mal drin hat, wegen der Skills. Aber sonst empfiehlt sie 2 Mal Squat, 1 bis 2 Mal Deadlift, 2 bis 3 Mal Bench. So.
Ja. Okay, also nicht, dass man dafür eine Pause braucht.
Sie sieht halt das auch als Strategie, wenn du in einer Wettkampfvorbereitung bist, dann musst du dein Programm auch so planen, dass du über die Zeit und auch über deine Karriere entweder das Volumen oder die Frequenz steiger ist. Eins von beiden muss sich steigern, sonst werdest du nicht besser. Das muss sich steigern in deiner Karriere. Auch in einer Wettkampfvorbereitung, um das Fitness-Fatigue-Model berücksichtigen, muss sich das irgendwo steigern. Und gegen Ende vom Peak kann das wieder abnehmen, Volumen wie auch die Frequenz. Aber am Anfang musst du ein bisschen etwas aufbauen, dass das sich überhaupt lohnt, oder? Und das können wir eben erreichen, indem wir entweder halt das Volumen steigern in einer Session oder auch einfach nur die Frequenz, oder?
Die Präferenzen abgeben, was sie für Volumen oder Frequenz?
Nein. Das sei auch zu individuell bei jedem. Aber gleich, ja. Sie hat auch nochmal betont, weißt, wir sind nicht so verschieden, wie wir immer alles Gefühl haben, oder?
Ja, ja.
Der Mensch ist mittlerweile genug studiert. Und man weiß, wenn ein Mensch funktioniert und wir sind keine Special Snowflakes,
ja, ja, ja.
Wie wir alle immer das Gefühl haben.
Hat sie etwas zu RP oder RIR gesagt, respektive wie nahe, dass man da Muskelversagen muss sein oder nicht?
Muskelversagen und nahe Muskelversagen nur für Hypertrophie.
Ja.
Bei Kraft eher weniger. Dass du öfters kannst trainieren und deine Fatigue halt auch besser managen kannst. Weil das ist etwas vom Wichtigsten, Fatigue-Management, oder?
Ja.
Alles in unserem Leben bedeutet Stress. Alles. Streit daheim, Stress. Am Morgen Kaffee ausgeleert aus Versehen, Stress. Gehst arbeiten, Stress. Ein weiterer Satz im Training, Stress. Es ist alles Stress, 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 wo alles aufeinander aufbaut und alles halt musst du berücksichtigen fürs Training, oder? Wir sehen immer nur das Training als Einzelne. Aber alles andere spielt halt doch auch eine Rolle, oder? Nicht richtig zu Mittag gegessen, Stress.
Diät, Stress.
Stress, ja. Ja, das ist so, ja.
Ja. Das Fitness-Fatigue-Model, das ist das, wo sie als das beste Model anschaut,
auf das man studiert ist, das genau.
Ja. Mit dem Faktor eben Fitness, Fatigue und hat noch einen dritten. Was ist der dritte? Leistung.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, dass man die
Und was sie noch interessant gesagt hat, was ich halt auch finde, ist das Thema Schmerzen zum Beispiel oder das Thema immer erholt sein im Training. Da kommen wir ein bisschen auf dieses Training. Immer erholt sein im Training sieht sie überhaupt nicht als Vorteil an. Sie wüsste auch nicht, warum. Training ist schmerzhaft. Das gehört halt dazu. Wer das nicht akzeptiert, soll sich ein Nasentuchchen nehmen und gehen.
Ich hol's da.
Powerlifting ist anstrengend. Powerlifting kann wehtun. Schmerz, sie hat ja auch ein Buch geschrieben über das Thema Schmerzen. Schmerz ist ganz viel im Kopf. Es muss nichts mit dem Körper falsch sein. Es ist manchmal auch einfach nur präventiv ein Mechanismus, der in uns da vorherrscht. Und nur wenn wir Schmerz empfinden und uns nicht fit fühlen, sollen wir nicht einfach nicht trainieren. Weil wenn du nur trainierst, wenn du dich fit fühlst, dann trainierst du praktisch nie. Und so werde ich auch nicht besser. Das ist eben das, was ich auch sage. Oder? Wenn du nur trainierst, wenn du fit bist, dann kommst du nie nicht her. Eine gewisse Müdigkeit, Toleranz muss sich ja auch aufbauen. Und irgendwo musst du dem Körper ja auch einen Reiz geben, zum Weiterkommen, oder?
Ja. Zweifellos. Ich habe, wann ist das gewesen? Gestern? Vorgestern, weiß ich nicht, wenn ich das letzte Mal Bench gemacht habe, bin ich ganz klar noch nicht erholt in den Schultern vom Schultertraining vom letzten. Ich mache jetzt relativ viel Lag im Schultertraining, ist wieder so ein bisschen halt eine andere Übung. Da ist natürlich Adaption noch mehr und entsprechend auch Regeneration. Und dann habe ich auch angefangen Bench und dachte, oh, ich spüre meine Schulter noch. Das wird heute nicht gut, aber das Gegenteil hat sich dann bewahrheitet.
Ja, das ist ja so. Wenn man nur ins Training geht, wenn man sich fit fühlt, dann können wir es auch gerade lassen. Weil das kommt zweimal im Jahr vor, dass man sich fit fühlt. Schließlich machen wir Sport, wir machen Leistungssport. Oder haben wir zumindest das Gefühl, machen wir.
Genau.
Weißt du, was ich meine? Und
haben wir das Gefühl,
wir tun irgendeine Leistung erbringen und wir wollen besser werden. Und wir wollen more resilient werden und alles. Und das wirst du halt nicht, wenn du jedes Mal nicht ins Training gehst, wenn du nicht fit fühlst oder wenn etwas ein bisschen weh tut. Und sie hat Schmerz halt auch noch einen guten Vergleich gebracht mit dem Rauchmelder, den wir alle kennen, den wir rumlehnen. Wo halt auch schon passiert ist, wenn du in der Küche einen Toast verbrutzelst, dass plötzlich der Rauchmelder oben angeht. Obwohl kein Grund dazu ist, weil es brennt nicht. Es ist halt nur ein bisschen Rauchentwicklung vom Toast. Und genau so ist auch der Schmerzmechanismus zu erklären im Körper. Manchmal gibt der Körper halt ein Signal ab, oh, potenziell gefährlich, Schmerz. Obwohl gar nichts ist.
Also alles in allem ein super lehrreicher Samstag für dich viel rausgenommen, beeindruckend gewesen, sie zu sehen.
Ja, mega.
Mit ihrem Leistungsausweis, wo sie ja da in verschiedenen Sportarten unter Beweis gestellt hast. Du hast, glaube ich, gesagt, 23 Weltrekord.
Irgend so etwas, ja. Sie hat selber aufgehört zählen.
Das ist, glaube ich, etwa gleich viel, wie ich heute per Zufall gesehen habe, wie der Lascha Talakadze hat, der übrigens diese Woche locker, nein, nicht locker, nicht das erste Mal 2,25 gesnatcht hat, wo er ein bisschen nachher nachbalancieren und 2,67 Clean and Jerked. Snatch-Weltrekord, Clean and Jerk-Weltrekord und jetzt mal endlich der grösste je gemachte Clean and Jerk. Das ist ja bis jetzt, hat er den ja, glaube ich, nicht gehabt. Und auch im Total-Zweikampf.
Mhm.
Also ein super lehrreicher Tag für dich.
Ja.
Viel rausgezogen. Und eben eine bewundernswerte Persönlichkeit ist Steffi Kohn.
Ja, mega, ja. Wirklich.
Für gut, nein, der Podcast wird sowieso, das lange nicht mehr. Und ich nehme auch die 8 Plätze, die sie da morgen anbieten, die sind wahrscheinlich schon ausgebucht.
Es ist nachher nicht einmal eine halbe Stunde, ist alles ausgebucht.
Cool. Monster Gym ist die Valerie auch da gewesen.
Ja, ist auch da gewesen, ja.
Auch sehr eine angenehme Person. Hat sie Fotos geschossen?
Ihre Kollege hat Fotos gemacht.
Ja. Wird denn da noch etwas auf der Webseite gesehen von einem?
Ich weiß es nicht. Sehen wir dann hoffentlich schon. Ja. Das war wirklich ein cooler Tag. Hat richtig Spass gemacht.
Spannend.
Auch wenn es anstrengend war.
Ja, gut, wenn man halt durch die halbe Schweiz reisen muss. Gell?
Ja, und so exzessiv muss aufwärmen und abwärmen.
Ah oh ja, abwärmen. Für den Abschluss, wie hat das Abwärmen ausgesehen?
Ja, da haben wir so Komplexes gemacht aus, wie sagt man, mit der Kettlebell.
Swings?
Ja, genau. Kettlebell Swings mit Bänder, Romanian Deadlifts mit den Kurzhanteln und Planks und das alles so 20 Sekunden on, 10 Sekunden off, 4 durchgehen.
Und der
Grund? Schwitzen kommen alle.
Der Grund fürs Abwärmen, was...
Einfach ein bisschen Conditioning reinbringen.
Okay, okay. Wunderbar. Ja, ja, du, besten Dank, dass du uns da teilgenommen hast. Super spannend. Wir haben noch eine Fragerunde, oder respektive du hast die Fragerunde lanciert. Dann würden wir jetzt im zweiten Teil auf die Fragen eingehen.
Yes, yes. Ich glaube, dann fange ich einfach gerade mal an. Mit Fragen. Die erste Frage war, deine, eure Erfahrung mit dem Conjugate Westside Barbell Training System.
Oh, da muss ich dir übergeben. Bist du ein Spezialist, könnte man sagen?
Ich bin Certified Westside Barbell Athletic Coach.
Sogar?
Sogar, ja. Zertifiziert.
Wie heißt er, der Louis?
Louis Simmons, ja.
Du kennst ihn ja sogar. Also du kannst uns da wirklich, du bist jetzt mal wirklich.
Also keiner ist übertrieben. Ich habe ein paar Wörter
ja, du mit ihm. Du bist mit ihm trainieren.
Ja. Also er hat auch zugeschaut. Du warst nicht so beeindruckt gewesen, als ich Bench gefehlt habe. Nein, Westside Barbell, ich finde das. Also, Steven trainiert auch immer noch ein bisschen, ja. Conjugate-mässig, Westside-mässig ist es eigentlich nicht mehr, aber Conjugate-mässig. Conjugate bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man mehrere Qualitäten innerhalb von einem Training oder Makro-Cycle oder Wochenbasis gleichzeitig trainiert. Das kommt halt vom Athletischen her, das heisst, man trainiert eine Kraftkomponente, eine Speed-Komponente, eine Ausdauerkomponente und eine Hypertrophie-Komponente. Und ich finde das, wie es eben schon angetönt ist, Conjugate System super für Athleten. Footballspieler nutzen das viel, aber auch Schwinger, Ringer können das benutzen. Dort sehe ich den Vorteil von einem Conjugate System, weil du mehrere Qualitäten gleichzeitig trainierst. Aber für mich persönlich das Original Westside Barbell System für Powerlifting ungeeignet.
Weil es zu wenig, so wie du
spezifisch
sagst,
das
macht überall dort Sinn, wo du in einer Sportart Kraft brauchst, aber nicht in der Disziplin Bankdrücken oder die anderen zwei, sondern dort, wo du einen stabilen Körper musst haben, mhm, aber nicht maximale Leistung in einem Lift.
Ja, genau. CrossFit in a nutshell. Eigentlich.
Beste. Ja, das ist halt so der Rich Piana-Ansatz, oder? Confuse the Body. Viele verschiedene Sachen, mhm, wo natürlich. Ja.
Eben also Speed, Power, Strength,
ja.
Ausdauer. Also, eben, ich. Das Westside Barbell System, meiner Meinung nach, hat bei Westside nicht funktioniert, weil das Westside Barbell System ist, sondern einfach wegen Westside selber, was dort dann abgeht. In dem Gym, wie du dort gepusht wirst, die Leute, die ausgewählt werden, um dort zu trainieren. Das ist für mich der Erfolg.
Crew.
Ja, genau. Das ist für mich der Erfolg vom Westside System. Ja. Nicht das System selber. Für mich ist das zu wenig spezifisch. Es gibt auch sehr, sehr wenige Raw Powerlifter, wo das System so trainieren, erfolgreich.
Und das Ganze.
Und alle, die es erfolgreich trainieren, haben es viel zu fest modifiziert, als dass es wirklich noch Westside
ist. Okay. Und eben für einen Laien oder jemand, der nicht so drin ist, der verbindet Westside immer mit Bändern und Ketten und so weiter. Mhm. Aber das ist halt einfach, das sind halt einfach Tools, die sie einsetzen, aber das ist nicht die Essenz von Westside.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja, also mal von Westside schon, von Conjugate nicht.
Ja, okay. Ja.
Conjugate beschreibt dort die Art vom Training, oder? Und Westside ist das, was sie im Westside halt daraus gemacht haben, oder?
Ja.
Und Westside ist schon recht viel Bänder und Ketten. Ja. Vor allem für die Speed-Komponenten, oder?
Also du wirst die Conjugate-Westside-Methode an einem Powerlifter nicht so 1:1 empfehlen, aber
für eine Off-Season unbedingt.
Okay.
Das macht Spass, als ich das mal ein halbes Jahr trainiert habe mit allen zusammen in der Crew, hat das absolut Spass gemacht. Ist absolut geil. Vor allem, wenn du noch einen Trainingspartner hast oder irgendetwas, macht das richtig Spass. Du hast immer irgendetwas anderes. Aber zum für einen Wettkampf vorbereiten, zum das meiste aus deiner Leistung rausholen in dem Sport, ist es viel zu wenig spezifisch. Darum haben wir auch beim Steven immer wieder einen normalen Peak eingeführt. Ja. Ganz normal.
Und das funktioniert ja wahnsinnig gut bei ihm. Mhm. Ich würde sagen, so Pound für Pound ist er wahrscheinlich der stärkste Squatter in der Schweiz. He?
Zumindest einer von den stärksten.
Oder einer von den stärksten,
ja.
Er ist jetzt ja schon bei 300.
Ja.
Hey, vor 5 Jahren, wenn du gesagt hast, in der Schweiz 300 Squatten, haben sie gesagt, ja, vielleicht gibt es 2, 3, die das können liften.
Mhm, ist so.
Jetzt haben wir eine Handvoll, die das können squatten.
Ist so. Ja, gut.
Nächste Frage.
Nächste Frage. Wie schafft man es von einem Kasten zu einem Kasten werden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Frage bedeutet.
Um einen Kasten zu einem Kasten werden?
Jawohl. Keine Ahnung.
Was könnte der gemeint haben? Von einem Kasten zu einem Kasten? Vielleicht von einem Fettsack zu einem kräftigen?
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Das Lustige ist ja, wenn man fett ist, dann ist man meistens auch stark. Also, wenn man da nicht gerade nur vor dem PC sitzt und die ganze Zeit World of Warcraft gamet und fett ist, ich glaube, dann wird man automatisch, es ist zwar fast ein bisschen traurige Erkenntnis, aber Muskeln wachsen, glaube ich, zu einem gewissen Grad mit, wenn man einfach nur genug isst.
Ja, das ist so. Also das haben ja auch Studien so gezeigt. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Dass Overeating allein zu Muskelwachstum führt, halt prozentual zu einem kleineren Anteil, als wenn du trainierst. Aber.
Und furztrocken sein ist für die Leistungskomponente nicht das Beste.
Ja.
Also einen gewissen Körperfettanteil.
Das heißt, zwischen 13% und 15%, glaube ich, wäre ideal. Oder für
ja, ich finde es fast noch mehr, aber ich bin da kein Experte. Da, wo ich mal in einer guten Ernährungsberatung, das ist nicht Ernährungsberatung, das Coaching ist das gewesen. Und die ist wirklich gut gewesen, würde ich auch weiterempfehlen. Und die hat bei mir so gesagt, ich darf nicht unter 20 Kilo Körperfett kommen, sonst gehe ich in Leistung zurück. Und das hat, ich bin da zwar noch ein bisschen leichter gewesen als jetzt, aber das hat schon gut gepasst. Das ist immer da, und damals ist mein Gewicht so um die 120 Kilo, oder ich bin da so ein bisschen um die 120 Kilo gewesen, und sie gesagt, ich darf nicht, das ist dann da mal etwa 118 Kilo gewesen, ich darf nicht drunter gehen, sonst verliere ich da überproportionale Leistung.
Ja. Kann ich übrigens bestätigen, jemand hat uns ja da noch im Podcast kommentiert gehabt, warum redet niemand über die 60 Tats, die ich verloren habe, mit abnehmen, da hat die Person völlig recht. Ich bin das Paradebeispiel, dass man sich eben ziemlich viel Relativpunkte auch verkacken kann mit abnehmen. Und zu dem stehe ich, das ist mir völlig bewusst, ist auch nicht ja, das Main Goal gewesen, um stark zu bleiben, als ich so viel abgenommen habe. Es ist mir in erster Linie auch mal um die Gesundheit gegangen, auch ums Optische, um wieder ein bisschen anständig daherzukommen. Und da ist mir Kraft relativ egal gewesen. Und ich merke, das habe ich dir doch letztens gesagt, dass mein Arsch immer so wehtut, wenn ich jetzt lang sitze.
Hast du den weggejätet?
Ja, ich habe mir, glaube ich, den ganzen Arsch weggejätet. Das ist ganz übel.
Jetzt bist du kein Arsch mehr.
Ja, ganz übel. Nein, das ist mir völlig bewusst. Ich hätte das ganz anders mir sagen, wenn es mir um Kraft erhalten kann.
Ja.
Da sind wir uns alle einig. Ja.
Ja, wo stehst du aktuell, Gewicht?
110.
Hebst du jetzt so?
Ja, ja, hat sich stabilisiert, ja.
Und bist jetzt mit den Kalorien wieder massiv hoch? Oder nicht massiv,
ja, ich bin nur noch um Weihnachtsgutes reinfressen zusätzlich.
Ah, so blöd. He?
Scheiße.
Was findest du die gernste Weihnachtsgutes?
Zimtsterne, wenn sie gut gemacht sind. Aber da müssen
sie wirklich... Was heisst gut gemacht, dass sie ein bisschen Biss haben, ein bisschen al dente sind oder weich?
Weich.
Ja.
Weich. Zimtsterne für mich weich. Das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei logischerweise Mailänderli.
Beste.
Aber Mailänder dürfen auch nicht zu dick sein, sondern eher ein bisschen dünn hart dürfen sogar sein. Mailänder, die dürfen einen Biss haben. Und was ich auch ganz geil finde, sind so Amaretti-Gurzeln.
Ja.
Was ich nicht. Ich finde zwar den Geschmack von einigen Gurzeln fein, aber ich kann einfach nichts mit diesen Gurzeln anfangen, weil sie
immer
so scheiße hart sind.
Ich weiss nicht, warum das alle etwas gegen die haben. Ich finde die fein.
Ja, der Geschmack ist super. Anis-Geschmack ist super. Nein. Aber eben, es gibt auch wenig Gutzli von denen, die es wirklich genau so richtig herbringen. Weißt du, dass es nicht zart und nicht weich ist?
Ja, Mailänder, ich finde das allergeilste. Und wenn
sind
es
Zutaten, einfach gemacht, gell?
Ja, und eben, schaust du Zutaten an, das ist irgendwie ein halbes Kilo Butter und ein halbes Kilo Zucker. Und dann noch ein bisschen etwas dazu hast, Mailänder, ist halt schon geil.
Ja, ist so, ja. Beste, würdest du sagen. Gut, nächste Frage. Was machen, wenn du verletzt bist, in Klammern Schultern, aber die 200 Kilo noch nicht geknackt hast bei der Bench?
Ursache für die Schulterschmerzen ausfindig machen. Ich glaube, das ist immer, das muss immer so anfangen. Den Grund für die Schulterschmerzen finden. Gleichzeitig, also das ist so, wie ich es gemacht habe, gleichzeitig weiter trainiert und zum herausfinden, kann ich ein bisschen um den Schmerz herum trainieren. Und bei mir hat es Zeiten gegeben, wo ich praktisch meinen Arm nicht habe können, über 90 Grad anheben, weil es schmerzhaft war. Das ist jetzt noch nicht ganz schmerzfrei, aber Bankdruck geht. Weil ich so eine Position gefunden habe und der Oberarmknochen so können ins Schultergelenk zurückziehen, dass mir das nicht schmerzt und dass genau innerhalb von der Bankdruckbewegung mir das nicht wehtut. Also darum würde ich da Ursache suchen, probieren, in irgendeiner Art und Weise weiter zu trainieren. Ganz interessant war bei mir noch gewesen, bei den massiven Schulterproblemen, die ich hatte. Ich habe da wirklich mindestens ein Jahr lang gekämpft, wo ich keinen Schritt weitergekommen bin im Training. Die Lösung war dann Akupunktur. Das ist ganz lustig. Und zwar bin ich gar nicht in die Akupunktur gegangen wegen der Schulterschmerzen, sondern wegen, ich bin so ein Migränekind. Bin als weiterer Versuch, als Versuch 327, Akupunktur probiert, um die Migräne wegzukriegen. Ich habe dort eine ganz gute Akupunktöse verwünscht, wo mich etwa zwei Stunden lang, sie hat mich dann so im Eingangsgespräch gefragt, was ist mein, oder wo liegen meine Probleme? Ich sagte, ich bin wegen der Migräne da. Und sie sagt, ich soll ihr alles sagen, was mir wehtut. Und dann habe ich sie so angeschaut und gesagt, so, ja, also ein bisschen wehtun oder dass mich behindert oder ich soll mal alles erzählen. Oder? Und dann hat sie irgendwie 3 A4 Seiten vollgeschrieben, was ich da alles kann. Und dann hat sie dann auch die Schulterproblematik angeschaut, haben die 3 Nägel gesetzt und meine Schulterschmerzen sind weg gewesen. Ist wahrscheinlich irgendeine Verletzung gewesen. Also ich weiss auch, wenn ich mir die geholt habe, das war an der Weltmeisterschaft 2019. Ich habe dort gehört, in den Schultern rein, wie sich Flüssigkeiten verschoben haben. Und die hat das mit 3 Nägeln weggebracht. Das war wahrscheinlich eine Verletzung gewesen. Der Schmerz noch da. Das hat wahrscheinlich Steffi heute so beschrieben. Mal etwas gewesen. Der Schmerz ist aber geblieben, obwohl es gar nichts mehr war. Selbstheilungskräfte vom Körper haben das alles ausgeglichen. Schmerz noch da. Mit 3 Nägeln ist noch der Schmerz weg gewesen.
Spannend. Ja. Aber eben, du sagst, du hast die Hoffnung nicht verloren. Die Person wird die 200 Kilo noch drücken.
Ich habe viel mit dem Pascal haben wir so ein bisschen darüber geredet. Also, weißt du, wie man so Bankdruck, also allgemein Leistung im Powerlifting, wie man das so ein bisschen einschätzen kann. Oder? Wenn man 200 Kilo Bank drückt, was würde das jemandem entsprechen? Weißt du, am vorgeschrittenen Level in Squat und in Deadlift? Oder? Mhm. Und dann, wir sind dann so ein bisschen der Meinung, mal 200 Kilo Bank drücken ist etwa gleich, wenn man 300 Kilo kann squatten und etwa 300 Kilo plus kann deadliften. Mittlerweile denke ich, dass wie soll man sagen, die Schallgrenze, die Schallmauer, 200 Kilo Bank drücken, ist nicht so etwas Unwahrscheinliches, dass man das erreichen kann. Also ich glaube schon, dass ein durchschnittlich begabter Mensch, der nicht jetzt die irgendwie spezielle Voraussetzungen hat, irgendwie, dass man das kann erreichen kann.
Auch wenn er eben jetzt Schulterprobleme hat?
Ja, ja, kurz das davor. Auf jeden Fall. Nein, also Schulterproblem kommt man im Griff über, konservativ behandeln. Ja, nie sich irgendwie überreden lassen, dass man da die Schultern aufschneidet und irgendwie Schulterdach abfräst oder so etwas. Die Schulteroperationen sind ein Nonsens in den meisten Fällen, ausser das ist etwas abgerissen. Ich glaube, man muss so Red Flags beachten. Es darf nicht, wenn etwas entzündet ist, ist nicht gut. Wenn etwas gerissen ist, ist nicht gut. Aber solange es das nicht ist, und das ist in den wenigsten Fällen, da kann man das erreichen, auf jeden Fall.
Gut. Gut. Sind reine Bankdrücker Powerlifter oder nicht? Gute Frage. Wenn's, das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Ein reiner Bankdrucker ist für mich einfach das, ein Bankdrucker. Ein Powerlifter ist für mich einer, der Squat, Bench und Deadlift macht, wettkampfmäßig.
Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Diskussion, gell?
Also, aber Powerlifting wird ja, es gibt ja einen Term, Powerlifting ist Kraftfreikampf.
Ja, ja. Genau. Eigentlich müsste man das meinen, aber wir haben da auch immer wieder Diskussionen. Wie versteht man einen Powerlifter? Weißt, es geht ein bisschen um das. Ist einer, der kann so eine Bridge machen beim Bankdrucken, dass er noch 2 Zentimeter rum hat? Ist jetzt das ein Powerlifter oder nicht?
Ist er, solange er im Wettkampf mitmacht, wo Kraft-3-Kampf voraussetzt, also die 3 Disziplinen macht, das ist per se ein Powerlifter. Ein Kraft-3-Kämpfer zu Deutsch. Alles andere ist dämlich, wer etwas anderes behauptet.
Ja, ja. Ja, ja, wir sind dann auch zum Schluss gekommen, dass das Definition ist, oder innerhalb vom Reglement und so weiter. Aber dass man dann sich vielleicht nicht unbedingt als Powerlifter will bezeichnen. Aber das ist eben, das sind persönliche Almositäten.
Also.
Ja, ja, nein, das ist...
Schwierige Diskussion, aber auch keinen Sinn ergibt. Was sind eure langfristigen Powerlifting-Ziele? Chris, du kannst da sicher ein paar Ziele aufzählen.
Ja.
Du bist noch lange nicht am Ende.
Nein, mein grundsätzliches Ziel ist immer 30 Kilo im Total pro Jahr stärker werden. Das ist so.
Also 10 pro Lift.
Ganz genau, so im Schnitt. So,
was viel ist, gell?
Genau, genau. Aber das ist so mein Ziel. Das habe ich nicht jedes Jahr jetzt geschafft. Das ist so mein grundsätzliches Ziel. Ich denke, auf Mitte nächstes Jahr wird das schwierig, oder? Aber das ist so mein grundsätzliches Ziel. Ich habe mir letzte Woche so ein Gedanken gemacht. Meine mittelfristigen Ziele sind, mal noch international an einem IPF weg oder EPF, das ist mir dann egal, zu starten. Und wahrscheinlich, und jetzt mache ich mir bei dir keinen Freund, wahrscheinlich in einer Master-Kategorie.
Ja, wir wären am Ende mit dieser Fragerunde. Es war ein schöner Podcast gewesen, wie immer. Schönes Wochenende. Tschüss miteinander. Ciao.
Ja, und dann, das ist so grundsätzlich, dann gibt es WDF, PF, ein paar Welten gehört, was zum Brechen gibt, außer wenn jetzt das schon jemand anders ist. Aber ich bin dort im Total, im Deadlift und im Squat, sollte ich das eigentlich jetzt schon können. Egal, ob in der bis 125 oder in der plus 125 Kategorie, die habe ich alles ein bisschen im Griff. Das ist sicher auch noch das Ziel. Und dann ja halt immer stärker werden. Und also, das Allerwichtigste, nicht vergessen, einen geilen Wettkampf am 27.06. zu organisieren.
Yes. Aber ich werde mir das Beste geben, das verspreche ich allen Zuhörern, dass der Chris nicht Master wird starten, international. Ich bringe ihn schon dazu, dass er Open startet, weil man sollte einfach nicht Junior oder Master starten. Ja, ich mache mich jetzt unbeliebt, bei ganz vielen Junioren da draußen. Aber Jean Koch, aber es tut mir leid.
Junior noch eher als Master.
Nein, Junior und Master interessiert kein Mensch auf dieser Welt. Ihr müsst Open starten. Open, nur das interessiert. Mich interessiert es nicht, was die Junioren vom FC Zürich machen und auch nicht, was die Senioren vom FC Zürich machen. Überhaupt nicht, was der FC Zürich macht. Was rede ich da überhaupt? Das interessiert mich überhaupt nicht. Scheiß Vergleich gewesen, sorry.
FC Zürich, was ist? Ah, der Fußball, gell? Fußball.
FC Aarau. FC Aarau.
Was läuft eigentlich fußballmäßig in der Schweiz? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Das ist, glaube ich, das Einzige, wo Basler könnte, oder Fußball spielen.
Ich glaube, wir mittlerweile auch nicht mehr.
Ja, jetzt haben sie einen guten keine Trainer.
Ja,
hat du deine Ziele noch?
Ja. Meine Ziele sind in erster Linie zu alter Kraft zurückfinden, zu alter Stärke. Es wäre natürlich geil, wenn ich all meine Lifts, die ich früher mit 150 Kilo gemacht habe, irgendwann in den bis 125er schaffen könnte. Wie realistisch das ist.
Ja, vollkommen. Wieso keine soll das Ahnung. Nicht realistisch sein?
Ich weiß es nicht. Ich habe schlecht keine Ahnung. Ich werde mir das Beste dafür geben, dass das möglich ist. Und ja. Weißt, dann reden wir über die nächste Zeit. Nachher ist es dann natürlich stärker werden. Aber im Moment kann ich ja nicht stärker werden. Als, ja.
Weißt, ich verstehe, dass man beim Formulieren öffentlich von Zielen, dass man da vorsichtig ist, bin ich ja auch, oder? Weil es schnell einmal arrogant tönt, oder? Wenn du einfach ankommst und sagst, ich will wieder 800 total haben. Mhm. Wo jetzt ein bisschen davon entfernt bist, dann verstehen viel nicht. Aber ich weiss einfach nur zu gut, dass man, wenn man nicht so denkt, sich selber beschränkt. Warum soll das nicht das Ziel sein? Ich verstehe das, oder ich habe jetzt auch nicht ganz alles, was in meinem Kopf ist, habe ich jetzt so gesagt, oder? Mhm. Weil in einem gewissen Maß klingt das arrogant, es müssen sehr viele Sachen zusammenspielen, man darf sich nicht verletzen. Bei mir kommt noch dazu, dass ich gegen den altersbedingten Zerfall kämpfe, oder? Der kann auch plötzlich mal einhängen, oder? Das weiß ich nicht, jetzt noch nicht, offenbar, aber das kann passieren, dass man da vorsichtig ist. Aber ich rate jedem, dass er sich grosse Ziele steckt und die probiert in Etappen zu erreichen.
Ja, da hast du absolut recht.
Und das Ziel, und ein schlechtes Ziel, finde ich, wenn man sein Dotz total verbessern will. Weil, ganz ehrlich, viele denken wahrscheinlich auch, wir haben da irgendwie etwas gegen die Leute, so, überhaupt nicht. Aber mir geht's bei dieser Überlegung nur um etwas. Wenn man jetzt in den 105er antritt und ein gewisses total dotzmässig erreicht, und dann in die 93er geht und dann dotzmässig zwar besser ist, aber irgendwie 30 Kilo weniger total hat, dann finde ich, das ist frustrierend und gegen die Essenz vom Sport. Man hat trainiert, zum schwächer werden, obwohl man relativ stärker ist. Das ist ein Unsinn. Wir trainieren, zum besser und stärker werden. Und wenn man einfach so sich überlegt, in dieser Gewichtsklasse bin ich konkurrenzfähiger, das kann sich von mir als ein Russell Orhi überlegen.
Wenn es um einen Weltrekord oder einen Weltmeistertitel geht, völlig verständlich, weil das ist etwas, was du fürs Leben dann mitnimmst. Weißt du, was ich meine? Das ist etwas erreicht. Aber nicht für einen Schweizer Junioren bis 93 Kilo Rekord.
Nein.
Da hast du absolut recht. Und ich kann ein Lehrlein davon singen, dass ich so viel Gewicht abgenommen und andere würden sagen, hey, ist doch super. Heute hat der Stefan auch zu mir gesagt, wenn du 270 Kilo deadliftest, kannst du doch stolz auf dich sein, weil das eigentlich relativ schon stärker ist als die 300, die du damals gelupft hast. Womit man sich jetzt begnügen könnte und sagen könnte, ja, das stimmt, aber ich habe es am Wettkampf in der Showdown-Series gesehen. So Gewicht zu bewegen motiviert dann einfach nicht. Man hat keinen Biss dahinter, man hat keine Angst vor dem Gewicht, weil man das Zeug alles schon 100 Mal gemacht hat. Man ist jetzt halt nicht stark genug im Moment, aber man hat keine Angst mehr davor, man hat keinen Respekt mehr davor. Es ist einfach nicht das Gleiche, weil es ist halt einfach weniger Gewicht, auch wenn ich 40 Kilo leichter bin. Es ist halt gleich geil, 300 plus auf der Schulter zu haben, gell?
In dem Moment nicht, aber nachher, wenn man es geschafft hat, ist es geil.
Ja, es ist halt so, gell? Und es ist sicher auch geil, 200 in der Hand haben und die zu drücken. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich kann es mir vorstellen. Es ist sicher auch ein geiles Gefühl.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man dann nachher zufrieden sein kann, wenn man zwar 20 Kilo abgenommen hat, aber dann nur noch 180 gedrückt. Das ist ja gleich dann nicht mehr 200. Das ist ja gleich nicht das, für was du ins Training gehst. Da hast du absolut recht. Auch wenn es relativ vielleicht die stärkere Leistung ist. Oder die gleiche Leistung oder was auch immer. Es ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, keine Ahnung, vielleicht muss einer von denen mal so einen Meilenstein erreicht haben, um das Gefühl nachvollziehen zu können. Wie du beim 200 Bench und 300 Deadlift, um das nachvollziehen können, wie das ist, oder wie nie ein 300 plus Squat. Vielleicht spielt das keine Rolle, wenn du 230 Squat ist und nachher noch 217.
Ja.
Weil beide Zahlen vielleicht niemand interessiert. Keine Ahnung. Also weißt
du? Ja.
Vielleicht ist es dort weniger relevant, aber wenn du so einen Meilenstein hast, den du erreicht hast, bist du halt nachher einfach enttäuscht bei allem, was du weniger machst, oder?
Ja.
Finde ich.
Genau.
Gut. Jetzt kommt eine provokative Frage. Wieso ist eurer Meinung der R.C. nicht natural und wieso wurde bei ihm noch nie etwas gefunden?
Also ich tue nur zum zweiten Teil Stellung nehmen. Zum ersten Teil haben wir uns schon genug ausgleich. Ich möchte da gar nicht mehr Öl ins Feuer gießen, oder? Ich möchte das auch nicht irgendwie zum Dauerthema machen. Unsere Meinung ist bekannt und wir haben das öffentlich gesagt, das braucht eine gewisse Überwindung, das ist eine Anschuldigung. Und ich möchte das nicht immer wiederholen, weil ich möchte auch nicht den Nörgler, den Schwurbler, den Dopingsbezichtigungsschwurbler sein, diese Meinung ist bekannt. Das Zweite, auf die Frage gehe ich gerne ein, warum hat man noch nie etwas gefunden? Ja, weil es nichts zu finden gibt.
Gut gesagt. Ja, ich schließe mich da deiner Meinung absolut an. Gut. Next question. Ein bisschen.
Übrigens, eben, vielleicht nachhakend. Wir haben uns da relativ exponiert. Eben, er ist mehrmals getestet worden. Und da ist nichts gefunden worden. Und dann bin ich der Letzte. Und dann muss ich mir sagen, ja gut, dann gibt es nichts. Oder was auch immer, aber die Tests sind negativ. Und dann muss man auch mal sagen, ja gut, dann ist es so, wie es ist. Und ich kann mit dem Leben, ich habe wegen dem keine unruhige Minute. Dann ist das so.
Mhm.
Und dann ist gut, oder? Es gibt das ist eigentlich die Definition von netti sein oder von super sein, oder? Wenn man negative Tests abgibt. Und wenn das der Fall ist, wunderbar.
Ist so, ja. Gut. Weightlifting Band. Das wäre es gewesen für die Hoffnung Powerlifting an der Olympia? Fragezeichen.
Ja.
Powerlifting wird nie eine Chance auf Olympia, sage ich. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich bin ja nicht allwissend.
Schon ja, jetzt, ja, also jetzt können wir es ja mal einfach nur so ein bisschen anschauen, was das zeitlich bedeutet. 2028 ist Weightlifting nicht mehr dabei.
Voraussichtlich, falls sie bis 2023 Kurven nicht kriegen.
Okay. Ja.
Dann steht gerade die nächste Frage von dieser Person. Eure Meinung, ob Weightlifting eventuell Kurven noch kriegt und olympisch bleibt? Ich sage nein. Die sind so genug mal verwarnt worden.
Ich habe das gerade vorher, bevor wir da den Podcast aufgenommen haben, weil es mich interessiert hat, habe ich noch mal kurz nachgeschaut. Am Lascha Talakadze seine Entwicklung. Der hat irgendwie 2013 ist er schon 18 gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ist der mit Stanozolol verwünscht worden? Jetzt ist, oder schon als Junior? Als Junior oder, oder Teenage-Athlet, oder? Schon da offenbar on gewesen. Ist dort gesperrt worden. Ist jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, mehr als 50 Kilo im Total stärker als damals. Ist zurückgekommen 2015 nach seiner Sperre. Und wenn man sich jetzt das überlegt, wieso wird jemand gesperrt und nicht gebannt gehabt? Wieso tut man, ich meine, wenn man die Chance hat, dass man da jetzt mal ein bisschen gesperrt wird, dann kann man das ja mal gerne auf sich nehmen und mal 2 Jahre lang auf einen Wettkampf vorbereiten. Er ist stärker denn je. Man weiß es von den chinesischen Athleten, dass die da wahrscheinlich nicht alle ganz mit Bachblütentee unterwegs sind. Oder, was auch ganz cool ist, das habe ich letztens so erfahren, die nordkoreanischen Athleten, die kannst du nicht testen unter einem Jahr. Wenn da der WADA-Anti-Doping-Kontrolleur kommt und will die testen, das funktioniert. Dann muss der ein Visum anmelden. Dann muss der anmelden, ich komme ins Land rein. Der Grund von seinem Aufenthalt angeben und so weiter. Und die wissen, wann wer ins Land reinkommt. Oder? Also die nordkoreanischen Athleten kannst du nicht testen, das Jahr durch. Dass am Wettkampf da eine saubere Probe abgibst, das ist, glaube ich, offenbar nicht so schwierig. Nein, das wird sich nicht ändern. 2028 ist Weightlifting voraussichtlich weg, behaupte ich, weil es Kurven kriegen. Und dann bis wieder so eine Sportart, und Powerlifting ist ja dann noch ein bisschen verdächtiger als Weightlifting, muss es zuerst Demonstrationssportart werden, dann muss das eben mal gegen andere Demonstrationssportarten. Das gab mindestens etwa 20 Jahre, bis das überhaupt wieder Chance hat, um aufgenommen werden. Also ich sehe das auch recht unrealistisch.
Sehr gut formuliert. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Schade für Weightlifting, aber ändert sich nichts für Powerlifting.
Ja. Meinst du, ändert sich in der IPF und in den Bemühungen, die sie jetzt so ein bisschen mühsam da haben und USAPL, da, das ist ja wahrscheinlich, das hat schon ein bisschen Spuren hinterlassen, nämlich bei IPF. Meinst du, die fahren ihren Kurs so weiter fertig?
Ich glaube, noch extremer als jetzt zuvor, weil es jetzt eine Chance wittert.
Ja, Weightlifting, ja, das kann sein. Und jetzt ist der Nörgler USAPL, der viel zu sagen hat, weg. Mhm. Jetzt können sie vielleicht eher ihre Agenda durchziehen.
Das ist so.
Ja, möglich.
Ich bin gespannt. So, noch eine interessante Trainingsfrage. Wechsel von 4 auf 3 oder von 4 auf 5 Trainingstage. Volumen pro Mainlift wie anpassen?
Soll ich mal losschiessen da? Mhm. Also grundsätzlich muss man das immer im ganzen Kontext anschauen. Einfach von 3 auf 4 sagen, dass ich die Frage ist so
von nicht beantwortet.
Oder von 4 auf 3. Die Frage ist so nicht beantwortbar, weil das je nachdem, einen Haufen Konsequenzen nach sich zieht oder noch viel mehr Parameter hat, die da entscheidend sind. Von 4 auf 3 behaupte ich, man kann auch mit 3 Trainingseinheiten Powerlifting betreiben und stärker werden, wenn man da gewisse Vorkehrungen trifft. Im Gegenteil, wenn man 3 Trainingseinheiten hat, wahrscheinlich kann man mit der Ausbelastungsintensität vielleicht ein bisschen hochgehen, weil man nachher zwischen gewissen Einheiten mehr Pause hat. Wenn man das so geschickt anpasst, sollte das gehen. Das ist, falls die Person einen Coach hat, was ich übrigens nicht unbedingt als wichtig empfinde, dass man einen Coach hat oder nicht, oder man kann sich auch mit dem Zeug selber befassen. Aber wenn ein Athlet kommt und sagt, ich kann nur 3 Tage trainieren, dann ist das die Aufgabe vom Coach, so auszuarbeiten, dass die gleichen Erfolge können gewährleistet werden, auch nur mit 3 Trainingseinheiten.
Ja. Ich sehe das so, eben, man müsste halt die Umstände kennen, aber grundsätzlich, das Volumen pro Mainlift wie anpassen, ist ja die Hauptfrage dann bei dem. Wenn du von 4 auf 3 Trainingstage runtergehst, sage ich, verlierst du wahrscheinlich weniger Volumen, weil innerhalb von der Session mehr Stress hast, als wenn du 4 Tage aufteilst. Das heisst, Mainlifts musst du das Volumen, da ist jetzt, ich habe natürlich keine Ahnung von der Frequenz von der Mainlifts. Grob gesagt würde ich aber sagen, musst du das Volumen wahrscheinlich ein bisschen zurücknehmen, wenn ein Tag abgesetzt ist. Und die umgekehrte Frage, die man gestellt hat, von 4 auf 5 Trainingstagen, sage ich, behalte zuerst das Volumen genau gleich, teile es einfach auf einen Tag mehr auf, verteile es mehr, schau, wie du regenerierst. Wenn du besser regenerierst, was ich vermute, weil du nicht so viel Müdigkeit aus dem Training rausnimmst, wie wenn du in wenigen Trainingstagen reinwirkst. Wenn du gut erholst, was ich vermute, dann schraubst du das Volumen ganz leicht nach oben, weil du auf mehr Tage aufgeteilt hast. Und eben, wenn du es abschraubst, Trainingstag, dann nimmst du das Volumen ein bisschen zurück. So würde ich es jetzt beantworten. Aber ich habe eben, aus dieser Frage kann ich nicht herauslesen, wie ist die Trainingsfrequenz von den einzelnen Lift und was sind die Umstände dafür und.
Du würdest aber auch sagen, es ist egal, ob von 4 auf 3 oder von 4 auf 5, es sind wahrscheinlich ähnliche Erfolge, müssen möglich sein.
Genau. Eben, es kommt darauf an, was das für Frequenz bedeutet. Wenn das heisst, wenn du von 4 auf 3 Trainingstag gehst, das bedeutet, dass du vielleicht nur noch einmal in der Woche squatten könntest. Anstatt vor 2-mal könnte es vielleicht einen Einbuss geben.
Ja.
Wenn du aber 4-mal in der Woche squattest und du gehst jetzt auf 3-mal in der Woche squattest, sage ich, siehst du, wirst du keinen Unterschied merken, keinen messbaren. Es kommt halt immer darauf an, wie extrem der Wechsel ist, oder? Oder wenn du von 4 auf 1 in der Woche ein Squat absetzt, wird sich wahrscheinlich irgendetwas verändern, weil dann wirst du relativ viel weniger Volumen fahren können, weil sonst wärst du nachher einfach 4 Stunden im Gym, wenn du das Gleiche willst machen wie in 4 Tagen.
Ja, ich würde da noch etwas anderes anbringen, wo ich so immer ja, mehr verfolge, dort, wo es geht. Oder das geht halt mit den Lebensumständen nicht immer. Aber ich bin ganz ein grosser Fan geworden von aufhören, in Wochen zu denken. Die Einteilung in 7 Tage, das ist jetzt nicht etwas
Natur. Also du meinst gegeben, aufhören zu denken, es gibt nur Montag bis Sonntag so?
Ja, genau. Sondern ich denke nur noch in Abstand von Training zu Training. Oder wie viel Abstand brauche ich vom einen Training zum anderen? Oder wie viel Abstand kann ich haben? Wie tue ich das Training gestalten, dass ich einen gewissen Abstand auch brauche? Zum Beispiel, eben, und denke dann nicht mehr in Wochen, sondern sage, ich tue alle 4 Tage Squatten, zum Beispiel. Und das hat natürlich zur Folge, dass jede Trainingswoche dann halt anders aussieht. Am einen Tag, die eine Woche ist Squat ist dann am Montag, dann am Donnerstag, dann vielleicht wieder am Sonntag, dann am Mittwoch, das ändert halt so. Oder man muss sich da nicht unbedingt an eine Woche klammern. Ich weiss, das ist mit dem Leben eben schwierig vereinbar, weil unser ganzes Leben ist auf die 7-Tage-Woche ausgerichtet, oder?
Und es ist natürlich einfacher, zum einen Cycle zu
planen, oder? Voll. Aber das ist nicht zwingend. Was man eben auch muss berücksichtigen, oder? Wenn man sagt, ich tue 3-mal Benchen in der Woche oder 4-mal oder einfach eine gewisse Anzahl, dann muss man dort auch berücksichtigen, die passiven Strukturen brauchen die Regeneration eine gewisse. Auch wenn Protein-Biosynthese, was sowieso ein Unding ist, nach 48 Stunden abgeschlossen ist. Das heisst nicht, dass man dann erholt ist. Es heisst auch nicht, dass man nicht vorher schon wieder trainieren kann. Oder? Das ist wirklich halt eine Frage, wie du das Ganze ausgestaltest. Wie viel Volumen hast, wie viel Intensität, also wie nah als Muskel, was eigentlich gehst und so weiter. Und ich bin jetzt für mich zum Beispiel am Ausprobieren, ich habe mir jetzt mal da Abstand gestellt zwischen dem Training. Das hat jetzt gut funktioniert. Ich habe gemerkt, ich bin erholt. Die ursprüngliche Idee von mir war, ich tue dann die Zeit, oder ich habe jetzt mal 5 Tage Pause oder 5 Tage Unterschied zwischen den Unterkörpereinheiten. Und die ursprüngliche Idee von mir war, wenn ich sehe, die 5 Tage lange gut, dass ich auf 4 Tage zurückgehe. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass das Ganze, so wie ich das jetzt gemacht habe, dass mir das sehr passt, auch in mein Leben hinein. Und ich habe jetzt die Intensität ein bisschen hochgeschraubt, oder? Ein bisschen weniger Rier in dem Training oder ein bisschen mehr RP, wie man das sagen will, weil ich gemerkt habe, ich kann da ein bisschen mehr wegregenerieren. Das muss man halt immer darauf anpassen, so wie das geht. Aber ich behaupte sogar, auch wenn das schwierig wird, kann man auch mit zwei Trainingstagen kann man da einen gewissen Erfolg erreichen.
Ja, sehe ich genau gleich.
Und du hast ja gute Beispiele in deinem Gym von Leuten, die irgendwie 1-2 Mal in der Woche gekommen sind für eine gewisse Phase und Erfolg haben. Aber der, den ich jetzt im Kopf habe, der Herr Pola, da muss man sagen, jetzt so, wie er sich gesteigert hat, ist natürlich der Grund, weil er jetzt von dir einen Plan aufs Auge über Druck gekommen hat. Und jetzt hat er viel mehr Erfolg als da, wo er so mal heute, mal morgen trainiert hat, oder?
Er hat viel mehr Volumen auch auf Ballern gekriegt von mir.
Ja, und er ist richtig. Seine Leistungen sind explodiert.
Ja. Es hat wunderbar mit dem Fitness-Fatigue-Model funktioniert.
Ja,
das wären schon alle Fragen gewesen. Aber eine coole Frage gewesen, bis auf eine, zwei.
Entschuldigung?
Coole Frage gewesen, bis auf eine.
Ja, ja, aber auch die bringen wir. Du tust übrigens nicht filtern, gell? Du hast alle Fragen irgendwie.
Ja.
Außer wenn jetzt eine gekommen wäre, was ist eure sexuelle Ausrichtung oder keine Ahnung.
Das würde ich nicht bringen, ja. Weil das wäre ja recht, wie sagt man dem, in der heutigen Zeit
unangebracht.
Ja, genau.
Ich hätte aber noch eine Frage. Wer versteckt sich hinter dem Swiss Lifter 80?
Das wüsste ich auch gerne.
Ich finde das recht armselig, der Swiss Lifter 80, wer das auch immer ist, dass man da so versteckt, anonym probiert Unruhe zu stiften, gewisse Posts macht. Dort, wo der Swiss Lifter 80 aufgekommen ist, unter anderem war das Theater, wo ich gebeten worden bin, dass ich das nicht nochmal erwähne. Die Person hat gesagt, sie will da nicht mehr Publizität haben, was wir natürlich respektieren. Aber der Swiss Lifter 80, der hat das Thema wieder nach der Showdown-Serie wieder auf den Tisch gebracht, also völlig unnötig und in meiner Meinung nach völlig primitiv. Ich fände es gut, wenn sich der Swiss Lifter 80 entweder aus Instagram verziehen
oder so schnell im Podcast kommen. Wir laden
Podcast kommen genau, und seine Identität preisgeben.
Und dann können wir auch offen über all die Themen reden. Wir sind da. Wir sind völlig easy drauf.
Total.
Total entspannt.
Sonst kiffen wir eins vor, dass wir easy drauf sind. Oder nein, jetzt kann man sich ja die Weihnachtsgutschen machen.
Genau.
Machen wir das heute noch? Machen das die Jungen noch?
Hey, keine Ahnung, nein.
Basecake?
Nein, ich glaube, die machen eher irgendwelche Basecakes mit Koks drin oder so, ich glaube.
Ja, das ist, glaube ich, ein riesen Ding, gell?
Ich glaube, das, was wir früher gemacht haben, wird jetzt belächelt.
Das ist Kindergarten. Oder?
Mhm.
Gut, bevor wir da noch zu fest in das Thema abschweifen, machen wir zu für heute. Und mal schauen, ob es nächste Woche eine Folge gibt.
Gibt es sicher?
Ja, so.
Weihnachtliche?
Weihnachtsfolge. Wir können ja so Mützen anlegen und so Gewändchen wie da die einen, die heute ausgemaxt haben.
Ja, genau.
Also, ich wünsche allen eine schöne Woche.
Ciao, Kakao. Live Fast, Speak Last Podcast.